Ja, guten Morgen miteinander. Da bin ich so dankbar dafür, dass Gott das geschenkt hat. Und immer dann, wenn in der Bibel vom Heiligen Geist die Rede ist, kommt irgendeine Überraschung. Also wenn man im Neuen Testament liest, der Heilige Geist hat viel mit Überraschung zu tun. Und wir versuchen ja, wenn wir unsere Gottesdienste vorzubereiten, unsere Liturgie in dem Ablauf alles schon irgendwie einzupassen und in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen. Aber der Heilige Geist ist auch der Geist der Überraschung, der jenseits von unseren Liturgien anfängt zu reden und sich bemerkbar zu machen. Naja, heute geht es um das Thema der Heilige Geist. Und ja, eben der Heilige Geist im Leben des Gläubigen. Ich knüpfe dabei an die Pfingstpredigt an und ich frage auch heute, wer ist der Heilige Geist? Also bevor wir darüber sprechen, wie er, der Heilige Geist, im Leben von Menschen wirkt, ist auch wichtig zu klären, wer ist er überhaupt? Und wie können wir wissen, wer oder was der Heilige Geist ist? Wer sagt das? Wie ist das mit der Dreieinigkeit, mit der Trinität? Das sind auch so Fragen. Und dann auch, wie wirkt der Heilige Geist im Leben von Menschen ganz allgemein und auch im Speziellen im Leben von Gläubigen, wiedergeborenen Leuten? Also eigentlich könnte ich jetzt hier durch die Reihen gehen und Interviews machen. Ihr könntet jetzt das alles bestens erklären. Aber ich versuche das heute Morgen kurz zu fassen. Wer ist der Heilige Geist und wie wirkt er? Ist eigentlich auch der Auftakt einer Predigtreihe. Wenn ihr möchtet, kann ich beim nächsten Mal, wenn ich komme, eine Fortsetzung machen zum Thema Heiliger Geist. Aber wenn ihr andere Predigtvorschläge oder Themen habt, dann schreibt mir die auf den Zettel und ich versuche die dann zu berücksichtigen. Also als kleine Hausaufgabe für euch. Also die Bedeutung des Heiligen Geistes in der Bibel ist unzweideutig eine sehr große. Und ich habe zwei Verse ausgesucht, die stellvertretend dafür stehen. Ein Zitat haben wir von dem Zacharia, von dem Propheten gehört. Und ein Zitat von Jesus. Also, und die fassen sehr gut die Bedeutung des Heiligen Geistes zusammen. Es soll nicht durch Macht oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der allmächtige Gott. Und es geht dabei im Zusammenhang um die Rückkehr aus der Gefangenschaft nach Israel, nach Jerusalem, den Tempel aufzubauen, das Reich Gottes sozusagen wieder aufzubauen. Das geschieht nicht durch menschliche Kraft, durch menschliche Macht, sondern durch meinen Geist, sagt Gott. Und Jesus, er spricht auch viel über den Heiligen Geist. Er ist erfüllt vom Heiligen Geist. Und er sagte, der Geist, der Heilige Geist, ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt überhaupt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesagt habe, sind Geist und sind Leben. Also er sagt hier, dass echtes geistliche Leben, echtes neue Leben vom Heiligen Geist kommt. Der Mensch kann sich nicht allein durch seine eigene Kraft und durch sein menschliches Denken retten oder zu Gott gelangen. Das geht nicht. Es braucht eine erweiterte, eine zusätzliche Dimension, die Dimension des Geistes, eben des Heiligen Geistes. Es ist Gottes Geist, der Glauben wirkt und der Leben wirkt, neues Leben. Fleisch, ihr habt vielleicht gedacht, na, das ist so ein Wort, was bedeutet das? Das steht hier nicht für den menschlichen Körper, sondern bedeutet vielmehr die rein menschliche, natürliche Sichtweise. Die wird mit dem Wort Fleisch bezeichnet in der Bibel. Und die erkennt Gottes Wahrheit nicht und die kann auch Gottes Wahrheit nicht erfassen. Im Gegenteil, es heißt im Galaterbrief, das Fleisch widerstrebt dem Geist. Sie stehen einander feindlich gegenüber. Also es ist ein Kampf zwischen dem Geist und der menschlichen Natur. Ein Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und Paulus beschreibt auch diesen Konflikt, den er selber gut kannte. Der Geist zieht mich zu Gottes Willen, während das Fleisch mich genau in die entgegengesetzte Richtung drängt. Und er gibt den Galatern den Tipp, wandelt im Geist, wandelt und geht mit dem Heiligen Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Also da spricht der Paulus viel von diesem inneren Konflikt, den er selber auch so gut kannte. Ein Ringen zwischen der menschlichen Natur und dem Heiligen Geist. Jesus sagt hier nicht mit der Aussage, dass der Körper des Menschen wertlos ist, sondern eben menschliche Kraft ohne Gottes Geist führt nicht zum ewigen Leben. Es braucht die Dimension des Geistes, des Heiligen Geistes. Und darum fügt Jesus dazu, die Worte, die Lehre, die ich euch gebracht habe, das sind Geist und sind Leben. Und wenn das Wort Gottes und der Geist Gottes zusammenkommen, entsteht neues Leben. Wir hatten das an der Pfingstpredigt ja schon erwähnt, der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach. Also das Wort Gottes und der Geist Gottes kommen zusammen und etwas Neues entsteht, neues Leben entsteht. Darum kommt eben an Pfingsten der Heilige Geist und er macht die Menschen geistlich lebendig. Jetzt meine Frage, wie wissen wir etwas über den Heiligen Geist? Wie wissen wir, wer oder was er ist? Und da habe ich vier Quellen oder vier Möglichkeiten, wo wir suchen können, wo wir Informationen finden können. Einmal die Aussagen der Bibel. Wenn ich es richtig gezählt habe, über 300 Mal wird der Heilige Geist Gottes erwähnt im Alten und Neuen Testament. Und Pfingsten speziell als Ereignis, da können wir lernen darüber, wer der Heilige Geist ist, was er tut. Und der dritte Aspekt, wie wissen wir, wer der Heilige Geist ist, auch aus dem Leben von anderen Gläubigen, von Erfahrungen, die wir selber machen oder andere machen und wir davon profitieren. Und der vierte Aspekt, woher wir wissen, wer der Heilige Geist ist, ist die Lehre der Kirche, die Theologie, die Lehre von Gott, dem Heiligen Geist. Im Fach Theologie heißt das Pneumatologie. Die Lehre vom Heiligen Geist hat also nichts mit Reifenkunde, mit Pnö oder so zu tun, sondern es ist die Pneumatologie, die Lehre vom Heiligen Geist. Und da haben wir in der Bibelschule, ich glaube, 15 Lektionen alleine darüber, Person und Wirken des Heiligen Geistes. Und jetzt soll ich in einer halben Stunde erklären, wer der Heilige Geist ist hier. Naja, ich hoffe, dass er das selber tut, dass er sich selber vorstellt. Also aus diesen Quellen können wir schöpfen, wenn wir klären wollen, wer der Heilige Geist ist. Dabei ist allerdings die Bibel, das Wort Gottes, der Maßstab, an dem wir sowohl die Erfahrung, auch die geistliche Erfahrung prüfen sollen und auch die Lehre der Kirche ist nicht deswegen richtig, weil irgendwelche heiligen Leute, die da mal verfasst haben, sondern wir sollen prüfen. Prüfet alles und das Gute behaltet. Also wenn wir so einsteigen in diese Thematik der Pneumatologie, die Lehre über den Heiligen Geist, dann will ich gerade ein doppeltes Missverständnis klären, was mir immer wieder begegnet. Denn manche bezeichnen den Heiligen Geist als eine unpersönliche Kraft. Der Heilige Geist als eine unpersönliche Kraft. Und da ist jetzt gut und wichtig, wenn wir die Bibel fragen, wer ist der Heilige Geist? Und ich habe euch da eine Folie mitgebracht, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der Versuch, hier in dieser Darstellung den Heiligen Geist bzw. als Teil der Trinität, der Dreieinigkeit uns zu präsentieren. Der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Vater ist nicht der Heilige Geist. Also sie werden in der Bibel unterschieden, aber der Heilige Geist, man sieht es jetzt hier schlecht, der Heilige Geist ist Gott, der Sohn Jesus ist Gott, der Vater ist Gott und wir beten Gott an in der Trinität. Also ist der Heilige Geist Teil der Dreieinigkeit. Das ist für mich auch gar nicht so einfach zu erklären und zu verstehen. Aber die Bibel sagt und bringt zum Ausdruck, der Heilige Geist ist Gott. Er wird Gott oder er wird direkt mit Gott gleichgesetzt. Ihr kennt die Begebenheit aus der Apostelgeschichte, Ananias und Sapphira, die da Geld beiseite geschafft haben. Und da sagt der Petrus, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Also hier ist eine Begebenheit, wo der Heilige Geist in einem Atemzug mit Gott genannt wird, auf derselben Stufe. Du hast Gott belogen, du hast den Heiligen Geist belogen. Also die Bibel gibt klare Hinweise dafür, dass der Heilige Geist nicht nur Person ist, sondern auch Eigenschaften hat, die Gott hat, die nur Gott hat. Ich will das kurz erwähnen, eben die Allwissenheit, die Allgegenwart. Im Psalm 138 heißt es, niemand kann fliehen vor deinem Geist, ging ich zum äußersten Meer und dann bist du schon da. Also die Allgegenwart des Geistes Gottes und auch die Ewigkeit, der Geist, der ewige Geist, auch das ist eine Eigenschaft Gottes. Und die Bibel zeigt auch, dass der Heilige Geist göttliche Werke tut. Ich habe es erwähnt, bei der Schöpfung ist er dabei. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern und da geschah neues Leben, da geschah die Schöpfung. Also der schöpferische Geist Gottes. Der Heilige Geist inspiriert die Propheten der Bibel. Von Gott her redet den Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Oder auch die Auferweckung von Jesus, da habe ich gelesen, Römer 8. Der Geist, schreibt Paulus den Römern, der Gemeinde in Rom, der Geist, der in euch wohnt, ist derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also wir halten fest, dass die Bibel lehrt, der Heilige Geist ist Gott. Ein Teil, ich sag mal, der Trinität, der Dreieinigkeit, auch wenn wir das nicht bis ins Letzte verstehen und erklären können. Aber das ist ein Missverständnis, der Heilige Geist ist nicht eine unpersönliche Kraft, sondern er ist Gott. Und das zweite Missverständnis betrifft seine Personalität. Er ist nicht bloß eine Kraft, er ist Person, er hat Verstand, er hat Willen und kann Beziehungen eingehen. Der Heilige Geist spricht, er lehrt, er erinnert, er leitet an. Es gibt viele Tätigkeiten, die in der Bibel beschrieben werden. Er tut alles das, was auch eine Person tut. Er sendet aus, er wehrt ab, er kann betrübt werden oder er vertritt die Gläubigen im Gebet mit unaussprechlichen Seufzern, wie Römer 8 sagt. Also der Heilige Geist ist Person. Ich habe hier einige Symbole für den Heiligen Geist, die die Bibel auch erwähnt, gezeigt. Eben das Feuer, das Öl, der Sturmwind, die Taube. Das sind Symbole, die versuchen zu beschreiben, wer der Heilige Geist ist oder einen Aspekt der Wirkung des Heiligen Geistes uns illustriert. Also der Heilige Geist ist eine Person. Er tut das, was eine Person tut, er ist Personal. In dem Zusammenhang ist mir etwas aufgefallen und ich habe gedacht, das will ich auch heute Morgen erwähnen. Der Heilige Geist sucht einen Ort, wo er wohnen kann. Er sucht eine Wohnung. Er kommt zu den Menschen, ja, er kommt auf Menschen und er kommt in Menschen, um in ihnen zu wohnen und seine Kraft und Wirkung zu entfalten. Und ich habe da zwei Beispiele aus dem Alten Testament, wo wir sehen, wie der Heilige Geist zu oder in einen Mann, in dem Fall Mann und auch Frauen kam, aber hier heißt es Josua, ein Mann, in dem der Geist Gottes ist, das war sein Ruf. Ein Josua, ein Kämpfer für den Herrn, Nachfolger von Mose. Von ihm heißt es, der Geist Gottes ist in ihm und befähigt ihn, Leiter des Volkes zu sein. Und auch von Josef, der Berühmte im Alten Testament, der in Ägypten den schlauen Vorschlag gemacht hatte, in den 7 fetten Jahren Getreide zu speichern, damit in den 7 mageren Jahren, die kommen würden, genug zu essen da sein würde. Und was sagt der Pharao über den Josef? Er sagt, wie könnten wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist? Also das war ein Mann, in dem der Geist Gottes wohnte und er hat ihm die Idee gegeben, die Weisheit gegeben, eben das mit dem Sammeln der Getreidespeicher und so weiter. Also, das sind Beispiele, der Heilige Geist sucht Menschen, sucht eine Wohnung, wo er wohnen kann. In dem Fall war es jetzt Josua und Josef. Es gibt noch andere Beispiele im Alten Testament, aber ich will auf 2 hinweisen noch vom Neuen Testament. Stephanus, auch in der Apostelgeschichte, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist hat in ihm Wohnung genommen, entfaltet seine Wirkung in dem Stephanus und es hat ja nicht zu mächtigen Taten geführt, in dem Sinne, aber er ist Jesus treu geblieben und dann als Märtyrer verstorben, voll des Heiligen Geistes. Das andere ist Barnabas, bei dem Paulus sein Gemeindepraktikum absolviert hat in Antiochia in der Gemeinde. Und von Barnabas wird gesagt, er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Das sind jetzt zufällig alles Männer. Ich habe jetzt nicht ein weibliches Beispiel gesucht oder gefunden, aber das wird es mit Sicherheit auch geben. Also der Heilige Geist sucht eine Wohnung. Er will in Menschen wohnen, er will sie erfüllen und gebrauchen, um seine Wirkung zu entfalten. Dabei drängt er sich nicht auf, aber er spricht klar und kraftvoll und deutlich. Er wirkt auch liebevoll, respektvoll und er überführt und zwingt niemand etwas auf. Er kommt nicht mit Tricks oder mit Gewalt, in Klammern, wie es die Dämonen tun, die auch eine Behausung suchen, eine Wohnung suchen. Die kommen mit Tricks und mit Gewalt und mit Brutalität. Der Heilige Geist ist ein Gentleman-Geist, wenn ich das so sagen darf. Er kommt auf Einladung. Er sucht Menschen, in denen er wohnen kann, wie in einem Tempel. Und so ist es ja, dass das Neue Testament auch Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihr Leben ihm anvertraut haben, bezeichnet werden als Tempel des Heiligen Geistes. Euer Körper, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist als Person will Wohnung nehmen in uns und durch uns, um seine Wirkung zu entfalten. Also, ich kann gar nicht auf das alles eingehen, aber zu den Wirkungen jetzt des Heiligen Geistes. Was sind seine Aufgaben? Ich habe da während meines Studiums ein Buch entdeckt von dem Detmar Scheunemann, hieß er, ein Missionsleiter damals vom WEC, glaube in Deutschland. Und er hat ein Buch geschrieben und er führte mich hinaus ins Weite und beschreibt seine Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, wie er aus einem engstirnigen, fundamentalistisch engen Denken und Christsein in die Weite des Heiligen Geistes geführt wurde. Und er spricht von 4 Aufgaben des Heiligen Geistes. Keine Angst, ich werde die jetzt nicht alle durchnehmen. Ich heute über den ersten Aspekt, der evangelistische Dienst des Heiligen Geistes, der Menschen zum Glauben an Jesus führt. Dann gibt es noch den organisch umgestaltenden Dienst, der uns Jesus ähnlich macht. Das wäre möglicherweise eine nächste Predigt, wenn ihr möchtet. Ich habe sie noch nicht vorbereitet, aber ich würde sie extra für euch machen, wenn ihr das denn möchtet. Gebt mir doch ein Feedback am Schluss. Oder dann auch der charismatische Dienst, der uns ausrüstet mit Gaben. Und da könnte ich eine ganze Menge erzählen, weil mein ganzes Leben ist geprägt von diesem Ringen. Damals in den 60er, 70er Jahren gab es die charismatische Bewegung, die aufgekommen ist. Und in meiner Heimatgemeinde waren die größten Feinde die Charismatiker, die wir bekämpfen müssen, die so unberechenbar sind und die Hände heben, ganz verzückt beim Gebet. Sie haben sich ja nicht mehr im Griff, was sind denn das für Leute? Und mein eigener Vater war sozusagen der Oppositionsführer in der Gemeinde, der versucht hat, alles beim Alten zu lassen. Gott hab ihn selig. Der charismatische Dienst des Heiligen Geistes oder eben der pädagogische Dienst, der Heilige Geist, der uns führt, der uns tröstet, der uns lehrt. Okay, also der Heilige Geist ist ein Evangelist, sage ich mal so, evangelistischer Geist. Darum der evangelistische Dienst des Heiligen Geistes. Was tut er? Der Mensch erkennt oft nicht, dass er Gott braucht. Der Heilige Geist öffnet die Augen dafür, dass man von Gott getrennt ist und dass man Vergebung braucht. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Wir müssen den Leuten nicht einreden, dass sie Sünder sind. Wir müssen ihnen nicht die Hölle heiß machen in dem Sinne. Wir sollen das Wort Gottes predigen, ja, aber der Heilige Geist überführt von Sünde. Ist ein wichtiges Aufgabenfeld vom Heiligen Geist. Er zeigt aber auch, wo wir Vergebung finden können. Und wenn wir eins auch nötig haben in unserer Zeit, auch in unseren Gemeinden, dann ist es auch das Wirken des Heiligen Geistes, der uns unsere Sünden aufzeigt. Der uns sagt und erklärt, hör mal, das ist nicht in Ordnung, was du da machst. Das ist Sünde. Es gefällt Gott nicht. Und Paulus und andere sprechen auch davon, widerstrebt nicht dem Heiligen Geist, dämpft nicht den Heiligen Geist, sondern wenn er dir Sünde aufzeigt, dann tu Buße, kehr um und bereinige das. Das ist eine Aufgabe, der Heilige Geist überführt von Sünde. Der zweite Aspekt, der Heilige Geist weist auf Jesus hin. Jesus sagt selbst in Johannes 16, der nach mir kommen wird, der Heilige Geist, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Also er verherrlicht Jesus. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer. Die sind jetzt auf mich gerichtet. Also der Scheinwerfer, der ist auf mich gerichtet. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer. Er steht nicht selber da vorne, guck mal, was ich für ein toller Kerl bin, sondern er weist auf Jesus hin. Er rückt Jesus in das rechte Licht. Und oft ist da, wo so viel Mensch im Vordergrund im Scheinwerferlicht steht, wenig Heiliger Geist, auch wenn sie vorgeben, dolle erfüllte Männer und Frauen des Geistes zu sein. Der Heilige Geist weist auf Christus hin. Er lenkt die Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst, sondern auf Jesus. Und sein Ziel ist, dass Menschen Jesus erkennen und ihm vertrauen. Das ist ein Aspekt des evangelistischen Dienstes vom Heiligen Geist. Er weist auf Christus hin. Dann, auch das ist an für sich klar, wenn man die Bibel liest, sehen wir, dass der Heilige Geist Verständnis schenkt für das Evangelium. Er sorgt nicht nur, dass das Evangelium gepredigt wird, wie Paulus und Barnabas, als sie da im Gebet versammelt waren, sondert mir aus, dass sie das Evangelium predigen. Also der Heilige Geist sendet Leute, um das Evangelium zu bringen, und er schenkt bei den Zuhörern Verständnis für das, was sie dort hören. Der Apostel Paulus erklärt, dass geistliche Wahrheiten ohne Gottes Geist nicht richtig verstanden werden können. Das heißt im 1. Korinther 2, der natürliche Mensch, der Gottes Geist nicht hat, er lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn oder für Torheit und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Also der Heilige Geist öffnet Herz und Verstand für die Botschaft des Evangeliums, das heißt für das Wort Gottes. Es heißt bei Pfingsten, als sie das Wort hörten, kam der Heilige Geist auf sie und sie fingen an, in ungelernten Sprachen oder tatsächlich existierenden Sprachen zu sprechen. Also auch da wieder, das Wort Gottes und der Heilige Geist kommen zusammen und etwas Neues entsteht, neues geistliches Leben entsteht. Und so kommen wir zu dem Aspekt, der sehr bekannt ist in unseren Kreisen, der Heilige Geist bewirkt die Wiedergeburt. Es geht also nicht um Reinkarnation, dass ich 635 Mal als Hartmut oder irgendwas wieder auf die Erde komme, irgendwie geläutert und gereinigt und dann noch heiliger bin. Nein, das hat nichts damit zu tun, sondern dass Gott durch seinen Heiligen Geist die Wiedergeburt schenkt. Denn Jesus sagt, wenn nicht jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Der Heilige Geist wirkt also nicht nur eine Überzeugung über Jesus, über Gott und die Welt, sondern er schenkt neues geistliches Leben. Durch die Bekehrung und Wiedergeburt werden wir zu Kindern Gottes. Der Heilige Geist kommt in unser Leben hinein. Ich kann mich gut erinnern, auch als Teenager, dass als ich diese Entscheidung für Jesus getroffen und auch erneuert habe, dass Gott und sein Geist in mein Leben hineingekommen ist und dass er eine neue Perspektive auch in mich hineingegeben hat und eine Wiedergeburt geschenkt hat. Und auch, da kommen wir später noch drauf, Heilsgewissheit, Sicherheit des Heils geschenkt hat. Also er hat nicht nur die Wiedergeburt bewirkt oder will sie bewirken, sondern er will uns auch unterstützen und bekräftigen, ja, es ist so, ich bin ein Kind Gottes, weil ich die Vergebung durch Jesus angenommen habe. Und ja, ihr kennt das, der Heilige Geist bewirkt die Wiedergeburt. Und einen letzten Aspekt, eben der Heilige Geist befähigt Christen zum Zeugnis. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, sagt Jesus vor seiner Himmelfahrt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Also der Heilige Geist wirkt sowohl beim Zuhörer als auch beim Verkündiger. Und darum ist das immer so eine Sache, auch in so einem Gottesdienst, die Sache mit dem Prediger oder mit der Predigerin. Ja, die geben dann meistens ihr Bestes, versuchen das richtig rüberzubringen und lassen sich inspirieren vom Geist Gottes. Aber der Gegenpart ist eben die Gemeinde. Was machen die jetzt mit dem, was sie da hören? Und das ist auch mein Gebet, dass es nicht einfach nur Hartmuts Worte und Erkenntnisse sind, sondern dass der Heilige Geist das transformiert in unsere Herzen, in unsere Gedanken und dass es Teil von unserem Leben wird, der evangelistische Dienst des Heiligen Geistes, der uns befähigt auch zum Zeugnis. Er gibt Christen Mut und Weisheit, das Evangelium weiterzugeben. Und er öffnet die Herzen der Menschen, die es hören. Und Paulus schreibt auch, so entsteht der Glaube aus der Verkündigung, aus dem Hören des Wortes, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also ist das, was auch jetzt geschieht, was ich glaube, während wir jetzt hier sind, dass da einer redet, dass das Wort Gottes an uns herantritt, in gesungener Form, in gesprochener Form, in geschriebener Form, wie auch immer, und dass das etwas in uns macht und dass der Heilige Geist etwas mit dem macht und dass es Teil von unserem eigenen Leben wird. Also Wort und Geist und Glaube treffen aufeinander und es entsteht das geistliche, neues geistliches Leben. Also das ist jetzt eine kleine Reise durch die Thematik des Heiligen Geistes. Und ich bin jetzt für heute am Schluss der Predigt angekommen. Wie gesagt, ich könnte das nächste Mal Fortsetzung machen über den organisch umgestaltenden Dienst des Heiligen Geistes. Aber zum Schluss eben, der Heilige Geist ist der göttliche Evangelist, wenn ich das so sagen darf. Er zieht Menschen zu Christus und schreibt ihnen die Wahrheit des Evangeliums ins Herz. Und er will uns erfüllen und er will uns gebrauchen, dass er in unserem Leben und in unserem Umfeld auch seine Wirkung entfalten kann. Denn der Heilige Geist tut es durch Menschen. Menschen, in denen er Wohnung nimmt, die sich von ihm erfüllen lassen, die sich von ihm gebrauchen lassen, die sich von ihm senden lassen. Und das finde ich so spannend, dass eben das so ist, dass Gott, der Heilige Geist, sich nicht zu schade ist, in uns, in mir und in dir zu wohnen. Und vielleicht sind auch Leute hier, die haben noch nicht diese persönliche Entscheidung für Jesus getroffen. Dann wäre heute auch die Möglichkeit, auch den Gott, den Heiligen Geist einzuladen, in mein Leben hineinzukommen. Und er kommt nicht alleine. Früher haben wir immer gesagt, ich bin rein, mein Herz, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Kennt ihr vielleicht noch? Also, aber er kommt nicht allein, sondern der Heilige Geist, die kommen als Team sozusagen. Gott, der Heilige Geist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, möge unser Leben führen und leiten zu seiner Ehre. Amen. Also Gebet ist ja die Bitte an Gott, dass er das anwendet, dass es nicht graue Theorie ist, sondern dass es Teil von unserem Leben wird. Ja, danke, himmlischer Vater, ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der Menschen zu Jesus führt. Herr, öffne, ja, und dass du, Heiliger Geist, auch Herzen öffnest und neues Leben schenkst. Danke, dass du auch mich gerufen hast. Danke, dass ich auch deine Wahrheit erkennen durfte und immer weiter erkennen darf. Heiliger Geist, wirke du in meinem Leben, in unserem Leben, auch hier in unserer Gemeinde. Führe mich und uns näher zu Christus, dass wir erkennen, immer mehr erkennen, wer er ist. Erfülle mich mit deiner Liebe und gebrauche mich als Zeugen für das Evangelium. Und schenke mir Mut, Weisheit und ein Herz für Menschen, die dich noch nicht kennen. Wirke durch mich und durch uns hier zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.